Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo meine Damen und Herren, guten Morgen lieber Michael.
Guten Morgen lieber Bert.
Ja, es ist Donnerstag, der 15.06., 8 Uhr. Ja, und ich möchte heute mit dir über ein Thema reden, welches zumindest Teile der US-amerikanischen Ökonomenzunft beschäftigt, aber möglicherweise bald auch in Deutschland diskutiert wird, nämlich eine drohende Deflation. Hintergrund ist der folgende. Die Fed hat gestern verzichtet darauf, den Leitzins weiter zu erhöhen. Aber es ist angedeutet worden, dass er immer noch nicht zu Ende ist, der Zinserhöhungszyklus. Und die EZB wird mutmaßlich heute einen weiteren Zinsschritt nach oben tun. Weil die Inflationsziele noch immer nicht erreicht sind. Die Inflation geht zurück, aber das 2%-Ziel ist noch in noch weiter Ferne nicht, aber ist noch bei Weitem nicht erreicht. Allerdings wird vor diesem Hintergrund der steigenden Leitzinsen in den USA ein interessantes Problem diskutiert. Und das möchte ich vielleicht heute auch mit dir diskutieren, dass nämlich als Folge der Zinserhöhung der Zentralbanken dass viele Bankkunden, da es ja wieder Zinsen gibt, ihr Geld von Banken abziehen und zinsbringend anlegen. Die Folge davon ist, dass die Geldmenge deutlich zurückgeht. Und insbesondere amerikanische Ökonomen haben ja panische Angst davor, dass eine rückläufige Geldmenge das Risiko einer Deflation nach sich zieht. Und Deflation, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ist eines der ekelhaftesten Probleme. Siehst du dieses Risiko?
Also mich hat etwas überrascht, diese reflexartige Deutung der amerikanischen Kollegen. Und du hast es ja eingeordnet, es ist der Bezug auf die Geldmenge. Wir haben ja eigentlich gelernt, dass der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflationsergebnis oder Inflationsfolgen nicht mehr so eindeutig ist.
Was
die Geldmenge ist und wir ja unterstellen müssen, dass die Geldnachfrage, das heißt das Nutzungsverhalten des Geldes, das die Zentralbank in verschiedenen Formen bereitstellt, einigermaßen stabil ist. Diese These war schon vor 25 Jahren im Vorlauf der europäischen Währungsintegration eine sehr fragwürdige These. Also empirisch damals schon kaum zu bestätigen. Das Argument ist immer, es gibt unterschiedliche Zahlungsgewohnheiten, jedenfalls die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, die ja irgendwie diese Stabilität der Geldnachfrage zum Ausdruck bringt, schwankt gewaltig und man kann sich nicht drauf verlassen. Das hat ja auch dazu geführt, dass die EZB die zweite Säule, nämlich die Geldmengenbetrachtung, aus ihrer Inflationsanalyse rausgenommen hat. Das ist sozusagen in Hintergrundmusik transformiert worden. Aber früher, da muss man noch mal dran erinnern, war es ja in zwei Säulen. Die haben die Geldmenge betrachtet und sie haben Inflationsanalyse gemacht.
Weil die Bundesbank
gemacht.
Die letzte Zentralbank war, die an die Geldmenge glaubte. Das heißt, genau, die Geldmengensteuerung ist seit 30 Jahren out. Aber die Bundesbank hat sich sehr lange dran gehalten. Und da die EZB natürlich ein Rechtsnachfolger quasi der stabilitätsorientierten Bundesbank sein soll, hat sie das übernommen. Wenngleich die theoretischen Zusammenhänge dünn sind.
Stimmt ihr völlig zu, und es war ja schon immer lustig zu Bundesbankzeiten, dass sie ja noch nicht mal in der Hälfte der Jahre einigermaßen das Geldmengenziel, je nachdem, was du dir angeschaut hast, ob nur die bereinigte Zentralbankgeldmenge oder M3, die Geldmenge M3 erreicht hat. Und es war ja natürlich auch personell durch Ottmar Issing, der in der Europäischen Zentralbank im Direktorium als Chefvolkswirt wurde, das war damit verankert. Das hatte auch dann, die Konzession, die er, glaube ich, machen musste, war dann die Frage, welches Inflationsziel man definiert, 2003 in der Neuformulierung. Aber wir wollen keine Geschichtsbetrachtung machen, nur meine abrupte Reaktion auf das, was ich da auch gelesen habe und was du auch eingeordnet hast, ist ehrlich gesagt ein bisschen eine komische Mechanik. Es hat ja vorher auch keinen interessiert, dass die Geldmenge so stark angestiegen ist. nämlich die gleichen irgendwann sagen müssen, das ist ja jetzt aber erheblich der Beitrag zur Inflation. Das ist jedenfalls so auch nicht formuliert worden. Und wir sehen ja natürlich auch Reaktionen, die im Grunde relativ normal sind. Also eine Zinsnormalisierung führt auch zu einem Verhaltensnormalisierung bei den Anlegern. So, das sehen wir jetzt. Also Deflation würde ich am Ende doch anders einordnen, wenn wir in der Breite einen Nachfrageeinbruch haben, weil weder Investoren noch Konsumenten irgendein Zutrauen haben, sie sich in ihrer Einordnung besser fühlen, wenn sie das Geld irgendwann in einer fernen Zukunft ausgeben und diese ferne Zukunft immer ferner wird, weil möglicherweise die realen Bedingungen so sind, dann haben wir das realwirtschaftlich unterlegte Phänomen der Deflation, während die Inflation immer sicherlich ein rein monetäres ist, wenn, also sie muss den Raum schaffen, ob dann Cost-Push oder die Nachfrage zieht, ist dann noch die zweite Frage. Aber insofern, ja, hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, könnte es sein, dass das vielleicht von Bankökonomen etwas gesteuert ist, nämlich das Problem der Deflation ist eines der ekelhaftesten, was es gibt. Wenn es denn auftritt, da hat man eigentlich kein Instrument gegen. Was man dagegen machen soll, wissen wir eigentlich nicht. Nur das Dumme ist, es gab, glaube ich, in der Geldgeschichte eigentlich bislang erstmal eine wirklich Deflation und die war in der Weltwirtschaftskrise. Und das ist ziemlich lange her, das ist fast 100 Jahre her.
Ja.
Sonst hat man so eine richtige Deflation ja eigentlich noch nicht gesehen, nicht?
Das ist richtig. Es gibt ja auch, Deflation kann ja, sagen wir mal, von zwei Seiten getrieben werden. Die Nachfragegetriebene, die ich intoniert habe und die du auch ansprichst, ist natürlich ekelhaft, weil wir nicht wissen, mit welchen Mitteln wir wieder Zutrauen bei den privaten Akteuren schaffen. Man kann das sehr schön ja in einer anhaltenden Zurückhaltung in Japan beobachten. Mhm. Es gibt ja aber auch die positive Deflationserfahrung, das ist 1870er Jahre, 19. Jahrhundert, als durch Produktionsvorlauf.
Gerade in Deutschland war das ja der
genau.
Fall.
Also, ne, als sozusagen die Expansion aus der Industrialisierung nach der Reis einen riesen Impuls hatte. Da kam dann auch die Verwendung der Gelder aus dem Sieg über Frankreich, die man ins System brachte. Und das hat einen enormen Produktionsvorlauf gebracht, sodass die Nachfrage gar nicht hinterherkam. Das ist dann auch die positive Variante. Ja. Das hatte man gelegentlich mal diskutiert mit Blick auf die digitale Transformation, haben wir aber auch nicht gesehen. Also insofern bleibt es bei der ekligen Variante. Ich sehe im Augenblick, wenn man über die spricht, aber das ist das, was du auch als Begründung, glaube ich, richtig anführst, das hat die motiviert die. Aber eigentlich hätten sie dann auch die gleichen Leute sich vorher bei den enormen Geldmengenexpansionen
auch aufregen müssen. Gut, also schade, dass wir hier einer Meinung sind. Aber kommen wir zur konkreten Geldpolitik zurück. Die Fed hat ja bei der gestrigen Tagung eben auf einen weiteren Zinsschritt verzichtet, aber mit ein bisschen Geschwurbel gesagt, dass die Geldpolitik noch nicht zu Ende ist. Die EZB wird mit Sicherheit am heutigen Donnerstag einen weiteren Zinsschritt machen. Wo glaubst du denn, wird es eine Wende geben? Bei welchem, sagen wir mal, Preissteigerungsrate wird man also zurückzucken und, sagen wir mal, dem Wachstumsziel wieder mehr Bedeutung beimessen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ich denke, das wird noch in der Jahreswechselperiode eigentlich erst erwartbar sein. Das ist erwähnt, die Fed sagt ja weiterhin, die Zielgröße für die Fed Funds Rate bleibt zwischen 5% und 5,25%. Das heißt, da hat sich nichts dran geändert. Da hat sie noch ein Stück des Weges zu gehen. Man hat auch in den Marktdaten erkennen können, dass die Differenz zwischen dem Optimismus der Marktakteure, es käme früher zu einer Zinswende schon in diesem Jahr, und den Akteuren, die das so kommentieren, die das erst das nächste Jahr sehen, sich angenähert hat, das verlagert sich in das Jahr 2024. Und das, glaube ich, gilt auch für beide Notenbanken. Denn es kann ja nicht übersehen werden, dass die Kerninflationsrate sich nur mühsam verändert. Wir haben in den USA eine Headline-Inflation gehabt, jetzt im Mai gegen April plus 0,1, also fast stabil gegenüber April. Aber die Kerninflationsrate ist noch bei plus 0,4%. Also insofern ist noch Druck im System. Wir haben aber auch immer ja diskutiert, Bert, dass der interne Druck in den USA größer ist. Es war immer eine sehr viel stärker binnenwirtschaftlich getriebene, lohnpolitisch, arbeitsmarktpolitisch oder arbeitsmarktsituationserklärte Inflationsdruck, während für Europa immer sehr viel stärker zwei Drittel der Impuls von außen, der Inflationsimport über die Energiemärkte tragend war. Aber ich gehe auch davon aus, dass die EZB heute etwas macht. Ich denke, einen kleinen Schritt, ein Viertel Prozent, also 25 Basispunkte, damit auch zu signalisieren, dass der Druck langsam rausgeht, dass man die 4% erreicht, dass das aber auch das Niveau ist, mit dem man dann erstmal ins nächste Jahr geht. Denn wir müssen ja immer wieder daran erinnern, Geldpolitik wirkt ja nicht von morgen auf Mittag. Also insofern, sondern wir haben 3, 4, 5 Quartale, je nachdem, mit welchen Mechaniken das unterlegt wird und ob der Wechselkurs hilft und so weiter. Deswegen finde ich es auch richtig, dass die Notenbank mal klar macht, was ihre mittelfristige Perspektive ist. Und das muss, glaube ich, stärker in den Vordergrund rücken.
Nun, das bedeutet aber im Klartext, dass, sagen wir mal, wir noch eine Zeit lang also in einem Zinserhöhungsmodus sind. Und das bedeutet natürlich, dass von der Seite keine, sagen wir mal, wachstumspolitischen Impulse kommen werden. Und die braucht man meines Erachtens schon dringlich, da nämlich die letzten Jahre, zumindest in Europa, doch für die Bevölkerung mit massiven Realeinkommensverlusten verbunden waren. Das heißt also, die Bevölkerung ist ärmer geworden, deutlich ärmer geworden. Und deswegen kann man schon verstehen, dass, sagen wir mal, hier bestimmte Bedenken einer weiteren Anti-Inflationspolitik, was ich übrigens begrüße, diese Anti-Inflationspolitik, gesehen wird. Also hier haben wir schon, glaube ich, einen Zielkonflikt zwischen Verteilung und Geldwertstabilität.
Ja, nicht nur Verteilung, Geldwertstabilität, sondern auch letztlich die Wachstumsfrage. Ja. Denn wir brauchen ja einen Investitionspush nach vorne hin aus vielen Gründen für die Transformation. Ja. Wenn man sich die Bauwirtschaft anguckt, da sind alle Indikatoren außerordentlich negativ gerichtet. Und das kann zu einer erheblichen Strukturbereinigung in der Branche führen, die wir aber in hohem Maße ja brauchen. Energetische Sanierung, Ausbau, Verkehrsinfrastruktur, Netzinfrastruktur im Bereich Energie, das sind ja alles Bautätigkeiten, tief und
Hochbau,
die wir da brauchen.
Also hier haben wir einen Zielkonflikt beispielsweise sogar zwischen der Klimapolitik und Geldwertstabilität.
Genau, genau.
Nicht?
Und aber ich finde ja immer wichtig, wenn man erstmal aus der Geldpolitik das Argument auch begründen kann, dass eigentlich das meiste schon geschafft ist. Wir haben erstens einen sehr dynamisch in kurzer Zeit vollbrachten Zinserhöhungspfad, historisch einmalig. Notenbanken haben gezeigt, dass sie das Thema wieder ernst nehmen. Sie haben zu spät begonnen, die EZB noch später als die Fed, aber verschüttete Milch kriegen wir nicht in die Tüte zurück. Aber jetzt muss man auch sagen, wo ist eigentlich der Blick nach vorne? Das war ja meine Frage mit der mittelfristigen Perspektiven. Und in der Tat, wenn man sich mal anschaut, auch im jüngsten OECD Economic Outlook wird ja eine weitere unerwartete, so wird es genannt, Verschärfung der finanziellen Konditionen das Wachstum verschlechtern. Und zwar im Jahr 2024, das muss jetzt in Blick genommen werden. Ich meine, was die Geldpolitik jetzt getan hat und noch tut, wird ja hauptsächlich im Jahr 2024.
Ja, da haben wir die zeitlichen Verzögerungswirkungen.
So, die haben wir eben angesprochen. Aber das heißt ja vor allen Dingen auch, es ist nicht nur, dass die Inflation dann Richtung 2,5% runtergeht, wie die EZB erwartet, sondern dass sie möglicherweise auch von der Veränderung der ganzen finanziellen Indikatoren über die Zinsseite das Wachstum entsprechend belastet. Und das muss jetzt auch gegengewogen werden. Und ich finde, die Diskussion darf auch in diese Richtung geschoben werden. Man kann insofern sagen, Bert, dass dieser diese Deflationsthematisierung der amerikanischen Kollegen, sagen wir mal, das ein bisschen mobilisiert. In Deutschland ist, glaube ich, die Diskussion dazu etwas zurückhaltend. Ich finde allerdings auch ein bisschen erstaunlich, dass die zusammen mit dem OECD Economic Outlook die neue Chefvolkswirtin Claire Lombardelli ein bisschen eindeutig, oder sagen wir mal, in alten Mustern argumentieren, jetzt auch noch sozusagen die Finanzpolitik in die Restriktion hineinführt. Also ich finde immer in all den Debatten nicht so richtig gewürdigt, dass wir doch in einer völlig anderen Situation sind. Also ich meine, wenn es ernst gemeint ist mit einer Transformation per Termin, 2045, 2050 klimaneutral, da muss privat und es muss staatlich massiv investiert werden. Was heißt das eigentlich für die Makropolitik? Die Diskussion muss doch mal geführt werden. Wir tun so, als wäre das hier so der alte klassische Policy-Mix zwischen ein bisschen Finanzpolitik, ein bisschen Geldpolitik und das wird dann schon funktionieren. Also da wird mich auch mal dein wir müssen doch konzeptionell
das anders einordnen. Wir müssen konzeptionell denken und wir müssen uns im Klaren sein. Das heißt, wenn ich ein schmutziges Kraftwerk durch ein sauberes Kraftwerk ersetze, wird daraus kein Wachstumsimpuls erzeugt, weil dadurch der Kapitalstock nicht erhöht wird. Das müssen wir deutlich sehen. Das heißt, wir brauchen Wachstumsimpulse, um eine erfolgreiche Energiewende durchzusetzen. Und diese Diskussion wird leider in Deutschland auch nicht geführt von den Grünen. Die glauben beispielsweise, wir nehmen jetzt die Netze vom Werk, da haben wir einen moderneren Kapitalstock. Nein, wir haben substituiert Kapital. Und für das Wachstum ist entscheidend das zusätzliche Realkapital. Genau. Und das zusätzliche Realkapital wird nicht erhöht. Und deswegen darf man sich nicht wundern, dass bei uns die wachstumspolitischen Perspektiven auch ziemlich flach sind.
Das ist ein Thema, was wir hier immer wieder subkutan mitführen für unsere Hörer, damit sie es nicht vergessen. Aber ich finde, das ist genau der Punkt. Die Frage heißt ja, welche Mischung aus Finanz- und Geldpolitik brauche ich? Hier wird jetzt so klassisch argumentiert, die Finanzpolitik trägt dann mit Verantwortung für die Inflation. Naja, ich meine, wir können feststellen, auch das zeigt sich übrigens in den Analysen im Economic Outlook, dass so weder der Lohnstückkostendruck noch der, wie nennen die das, Unit Profit eine massive Erklärung, also die Gewinnaufschläge eine massive Erklärung für diese Inflationsentwicklung haben. Das hält sich sehr moderat. Also insofern muss man auch mal schauen, wen man eigentlich adressiert. Und da ist vielleicht etwas anderes auch wichtig, weil du eben gesagt hast, die Realeinkommensverluste. Ja, das ist natürlich richtig, wir haben das auch immer gesagt. Das ist ein Terms of Trade Effect, also Wohlstandsabfluss, den können wir nur irgendwie abfedern. Aber wir haben gerade Papier in der Schlussschleife, wo wir sehr differenziert mikroökonomisch nach Haushaltsgruppen uns angeschaut haben, wie sind die eigentlich durch die drei Entlastungspakete kompensiert worden. Da muss man jedenfalls für Deutschland festhalten, dass die Finanzpolitik, die Steuerpolitik, die Transferpolitik weitgehend die Verluste und die Belastungen aus der Inflationsentwicklung hat kompensieren können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Und das finde ich ganz wichtigen Baustein, weil das entspannt ja auch die ganze verteilungspolitische Debatte. Es macht ja klar, dass wir es wirklich eigentlich fast zielgenau getroffen haben. Dass es nicht immer ganz zielgenau ist, auch klar. Aber wir gehen ja nicht mit einem feinen Schräubchen drehen hier ran. Und das finde ich bei der OECD so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch in der Kommunikation grobflächlich. Wir hätten jetzt große Fiskalimpulse gehabt in der Pandemie, durch den Ukraine-Krieg, alles klar. Aber jetzt, so sagt Frau Lombardelli, now is the time that blanket fiscal policy needs to be withdrawn. So das, klar, ich meine, sie muss spezifischer sein, aber dann wäre doch eigentlich die Frage nicht nur, wen kompensiere ich, sondern wie stabilisiere ich und mobilisiere ich Investitionen.
Das ist richtig, aber Entschuldigung, das ist vielleicht außerhalb dieses Themas, ist das trotzdem, ich glaube, diese Botschaft ist bei der deutschen Bundesregierung noch nicht angekommen, dass wir natürlich jetzt auch eine gewisse wachstumspolitische Flankierung dringend benötigen zur Klimawende.
Ja, und damit dann auch diese Dinge in Gang kommen. Aber da muss man natürlich auch die Schrittfolge richtig machen. Nimm mal das Gebäudeenergiegesetz. Ich meine, das ist ja nicht schwer zu verstehen, dass die kommunale Wärmeplanung dem vorangehen muss. Ja, und wenn man das zum Beispiel macht, war heute eine schöne Grafik, ich glaube im Handelsblatt, das darf man hier erwähnen, ne? nämlich über den Grad der Versorgung mit Fernwärme. Und dann siehst du, dass es eine alte West-Ost-Teilung gibt, nämlich über 25-30% Fernwärmeversorgung in den neuen Bundesländern und 4-8% Fernwärme, mit Ausnahme Schleswig-Holstein, die 14% haben Fernwärmeversorgung in den alten Bundesländern. Und das finde ich zeigt ja, dass man auch, wenn man das Argument richtig antritt, man gar keine Vorlagen für extremistische Parteien wie die AfD liefern muss. Es müssen sich eigentlich die Menschen in neuen Bundesländern gar nicht ganz besonders sorgen. Sie haben eine andere Ausstattung mit Fernwärme und das, was in der Fläche anders nicht gelingt, da muss man halt technologieoffen, wie jetzt auch im Gebäudeenergiegesetz formuliert, mit umgehen. Aber die haben ja im Grunde kommunikativ und auch in der Abfolge wirklich es falsch gemacht. Und damit mobilisiere ich ja gerade nicht das, was ich brauche, nämlich die Bereitschaft in die Veränderung hinein. Und die Erzählung fängt sozusagen an der verkehrten Stelle an und sie wird dann mit ganz tollen Kampagnen, das gegen Gaskampagnen und ähnliches. Aber du weißt, was damit sich verbindet. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, Politik mitsehen muss. Sie kann sich nicht nur jetzt über die Geldpolitik aufregen, sie muss sich selbst als finanzpolitischer Akteur und als Regulator klar aufstellen. Ja.
Aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, das heißt also in der Fortsetzung des geldpolitischen, sagen wir mal, nicht Restriktionskurs, kann man nicht sagen, des
Normalisierungskurs
ist kein Deflationsrisiko zu erwarten. Dies umso mehr bei länger perspektivischer Betrachtung hat es eigentlich bislang erst eine richtige Deflation gegeben. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und das Deflationsgespenst, was Draghi ja mit seiner exzessiven Niedrigzinspolitik immer bekämpfen wollte, ist eigentlich außer von ihm von niemandem gesehen worden. Ja, und deswegen ist diese Geldpolitik, die wir gegenwärtig betreiben, richtig. Allerdings, als flankierende Nebenbedingung muss beachtet werden, es ist erforderlich, wenn gleichzeitig Geldwertstabilität und Klimawende erzielt werden soll, die Geldpolitik nie wachstumsfeindlich werden soll. Das ist meines Erachtens der Botschaft. Ja, ja. Aber davon sind wir noch sehr weit entfernt.
Ja, sehr weit, also sagen wir mal, die Geldpolitik
muss noch entfernt von.
Also ich will mal ein Zitat noch von Frau Lombardelli nennen. Sie sagt in dem Interview zur Vorstellung des Outlook, die Prognostiker weltweit hätten sich eigentlich völlig vertan in der Persistenz der Inflation. Ja, wobei natürlich Inflationsprognosen auch immer unter der Annahme gemacht werden, dass Geldpolitik reagiert. Also insofern, und ich glaube, dass wir natürlich richtigerweise darauf hingewiesen haben, dass eine importierte Inflation ein anderes Problem auslöst, als eine endogene Nachfrage.
Die kann auch nicht geldpolitisch bekämpft werden, eine
importierte Inflation. Sie muss die Transmission bekämpfen in die binnenwirtschaftlichen Strukturen. Das hat sie auch getan. Aber deswegen würde ich das auch nicht so ganz gegenschreiben, dass sie alle sich da, dass wir uns alle vertan hätten in der Vorhersage, was die Persistenz angeht. Aber natürlich haben wir auch Druck im System. Das sind die Lohnprämien durch Arbeitskräftemangel. Und das, was wir eben angesprochen haben, hat natürlich eine Inflationskomponente. Wenn die Energiewende mit hohen CO2-Preisen, mit hohen Energieindustriestrompreisen einhergeht, werden wir erstmal noch für eine längere Zeit ein Problem haben. Und da ist ja auch die Frage, wie ordnen wir so einen Industriestrompreis ein, der ja, wie ich finde, begründbar ist, weil das Angebot nicht so schnell auszuweiten ist, eine politische Versagen der letzten anderthalb Jahrzehnte da nicht genug getan zu haben. Das kann ich aber jetzt nicht ändern und muss diese Übergangsphase jedenfalls, wie ich finde, so abfedern, dass man auch das Wachstum dann nicht völlig verliert. Also auch das gehört ja dazu, wenn wir über das Inflationsbild sprechen, was uns weiter als plausibel erscheint. Und das ist so ein bisschen wieder der Zusammenhang, Bert, wo wir alle nochmal gemeinsam strukturell, systematisch arbeiten, was ist Geld- und Finanzpolitik in Zeiten der großen Transformation?
Und gegen welche Art der Preiserhöhung kann Geldpolitik überhaupt wirken? Angebotsseitig induzierte Preiserhöhung kann Geldpolitik nicht bekämpfen, genau wie Geldpolitik die Konsequenzen einer Missernte nicht beseitigen kann, die ja auch preistreibend
wirkt.
Und diese Debatte hätte ich mir eigentlich etwas mehr gewünscht, auch von dir geliebten internationalen Organisation. Also ich fand das etwas holzschnittartig, was wie dort argumentiert wurde.
Meine Liebe würde ich eher anders verortet sehen, aber die OECD hat natürlich eine wichtige Funktion und man muss das ernst nehmen. Jedenfalls bin ich deiner Meinung, ich finde es holzschnittartig, ich finde es auch etwas zu kurz gesprungen und ich finde es auch nicht der eigentlichen Herausforderung angemessen beschrieben. Und am Ende, wenn wir den Ausblick mal wählen von heute sozusagen aus, da haben wir ja sozusagen eingeordnet, kein Deflationsrisiko, Geldpolitik sollte jetzt etwas langsamer werden und
aber
und
ihren Obacht Kurs geben. Noch beibehalten.
Ja, dann ist ja die eigentliche Frage, was haben wir eigentlich für eine Wachstumserwartung für die nächsten Jahre? Und wenn man auch die Meldung dieser Tage nimmt, schwache Performance in China, hohe Jugendarbeitslosigkeit in China, trotz ja anfänglich schon sinkenden Erwerbspersonenpotenzials, das kneift ja dort auch. Das zeigt ja, dass wir weltwirtschaftlich auch von daher, auch rein von den Strukturen her, vor nicht einfachen Diskussionen stehen. Und das ist ein Thema, was wir vielleicht mal in der nächsten Woche aufnehmen können. Nächste Woche sind die deutsch-chinesischen Wirtschaftskonsultationen. Bin bei dem Wirtschaftsforum, dem Panel dabei. Vielleicht kann ich dann darüber berichten. Das ordnet sich ja dann auch an die Frage der nationalen Sicherheitsstrategie. Wie geht man mit China um? Dieses Papier ist 76 Seiten lang, länger als die amerikanische Sicherheitsstrategie, aber lässt ja auch manches erwarten. Also ein Ausblick vielleicht auf unseren Talk in der nächsten Woche. Wenn nicht irgendwas ganz anderes dazwischen kommt, was weiß man ja nie, aber wäre vielleicht ein Abbinder in die nächste Woche.
Vielen herzlichen Dank. Also wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz schöne Tour d'Horizon gemacht und wir stellen fest, dass also das Deflationsrisiko eigentlich nicht das Problem ist, was wir gegenwärtig bekämpfen sollten und bekämpfen müssten. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.